Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Dirk Kittrowitsch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heartbeat. Unser heutiger Gast ist Dr. Robin Hucken, ein Medienunternehmer, der nach 20 Jahren bei Unternehmen wie Axel Springer oder der ARD 2016 die Looping Group gründete. Heute ist die Looping Group eine der wohl spannendsten Content-Produktionen in Deutschland oder vielleicht sogar außerhalb Deutschlands schon, das werden wir gleich erfahren. Für mich ist der promovierte St. Galler mit Harvard, das haben wir ja auch nicht so häufig hier, mit Harvard-Erfahrung, aber eben nicht, was man denken könnte, vielleicht so ein, vielleicht auch etwas knochener, trockenerer Theoretiker. Nein, er ist einer für mich ein wahnsinnig spannender Visionär, der vor allem immer so positiv ist. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, er ist vielleicht so ein bisschen eher so das Narrativ, so der Möglichkeitsdenker und Möglichkeitsmacher. Und deswegen bin ich super froh, dass wir, Michael und ich, heute begrüßen dürfen.
Herzlich willkommen. Käthe, du hast eine herrliche Einleitung gemacht. Du hast schon eine herrliche Einleitung gemacht und ein paar Stationen abgearbeitet. Aber trotzdem, Robin hat ein so facettenreiches Leben schon gelebt, dass ich gerne auch mit deinem Rückenwind immer eine Frage stellen möchte, die ich sonst in einem anderen Podcast seit 495 Folgen stelle. Robin, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
Das möchte ich manchmal auch gerne wissen, aber ich kann ja mal versuchen, auszuholen. Ich glaube, während des Studiums habe ich irgendwann, war ich eigentlich ganz, ganz hart auf dem Finance-Kurs und, sage ich mal, beeindruckt von den ganzen Karrieren, die es in dem Bankwesen und so weiter gibt, wie das so damals als BWLer vielleicht war, hat mich dann in der deutschen Universität, im deutschen Universitätsumfeld so gefühlt, dass die Hörräume zu groß, die Teilnehmer zu groß waren und geschaut, wo kannst du denn vielleicht eine bessere Ausbildung kriegen. Das ist dann mehr durch Zufall in die Schweiz geworden mit St. Gallen, einfach weil ich Leute kennengelernt habe, die mir von der Uni berichtet haben. Bin dann dort angekommen mit, ich sag mal, Leidenschaft und Ehrgeiz und gleichzeitig aber auch einer gehörigen Portion Demut und kam in so einen Hörsaal rein für Finance und Accounting, wo wir gleich mit so einem Elitenwillkommen begrüßt worden. Ihr seid die Führungskräfte der Zukunft und das ist hier das Beste, was es gibt. Und das fand ich sowas von ungewöhnlich, weil ich kam aus Göttingen, wo ich eigentlich mehr Demonstrationen im November gewohnt war und alle Arten von Fakultäten und Fachbereichen zusammen auf dem Campus, dass mich das ernsthaft so schockiert hat, dass ich eigentlich wieder abhauen wollte und es nicht gut fand. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass sie auch in diesen Umfeldern nur mit Wasser kochen und habe dann so meinen Weg gefunden, über den Bergen der Schweiz mit viel Skifahren und frischer Luft und Wandern, dass ich gesagt habe, das ziehe ich jetzt mal durch. Und hatte dann das Glück, einen Professor zu haben, der auf dem Weg zur Doktorarbeit sagte, sein Forschungskredo-Mantra ist, dass er keinen Doktoranden nimmt, der im gleichen Feld promoviert. Er sucht immer neue Felder, weil er alle Industrien kennen will oder kennenlernen will und hat mir vorgeschlagen, mich mit der Filmindustrie auseinanderzusetzen. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Das war so ein Thema, was mich, sagen wir, das Medienfeld schon so in diversen Studienjobs immer interessiert hat, aber noch nicht so tiefgreifend und hat das sehr gesponsert, wie das ein Professor halt entsprechend machen kann. Und dann habe ich mich darauf voll begeben. Er ist dann emeritiert und ich habe gesagt, das will ich in Amerika weitermachen, weil die Filmindustrie da ja deutlich größer ist als hier. Bin nach Amerika gegangen und habe mir gleichzeitig einen Job bei Bertelsmann geholt in New York, um letztendlich ein bisschen was dazu zu verdienen und die Stadt kennenzulernen und hab von da an eigentlich immer den Weg gesucht, dass ich gesagt habe, ich möchte in kreativen Umfeldern als Kaufmann arbeiten und das ist ein Weg gewesen, den ich dann nicht mehr verlassen habe. Habe dann damals, als es da mit Praktikum und so weiter auslief, mich bei Ford Models beworben, um auch die kaufmännisch zu beraten. Da ging das gerade los mit diesen ganzen Themen wie Supermodel of the World oder was wir heute haben mit Germany's Next Topmodel, so die ersten Formate. Da komme ich jetzt dann gleich zu dem Bogen, wie bin ich zu dem gekommen, was ich bin. Ich habe New York Mitte der 90er da einmal komplett so kennengelernt, wie man das immer als, das, da möchte man mal hin und das möchte man mal erleben und diese Welt, die bei Sex in the City groß, also heute porträtiert wird. Und habe aber auch nach in der Zeit gemerkt, welche Schattenseiten das alles hat und habe irgendwie für mich so die Freude gehabt, das kennengelernt zu haben und andererseits das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht mehr was, wonach ich dauerhaft trachten muss. Und
was für ein Zeitraum sprechen wir da? Wann war das?
Das war 96, 97, 98.
Ich wollte gerade sagen, im letzten Jahrtausend.
Da, wo die ganzen Fotos von dem Präsidenten also damals entstanden sind, die wir heute alle nicht sehen dürfen. Und bin dann nach der Zeit in New York nach Boston gegangen, habe dort eine ganz wunderbare Freundschaft geschlossen, nämlich mit Dominik Wichmann, meinem heutigen Partner, der auch damals dort über den Campus hüpfte, und habe diese Zeit dort verstanden als eigentlich das Studium Generales, was man in der deutschen Universitätsspezialisierung nicht hat, weil man dort eben dann nur Kaufmann oder nur Jurist ist. Und habe dann ganz, ganz lange mit mir gehadert, ob ich in Amerika bleibe. Also ich wollte das eigentlich sehr gerne und habe dann aber, ich sag mal, kurz vor der Abgabe der Doktorarbeit die Entscheidung getroffen, dass ich doch nach Europa zurückgehen möchte. Und wenn meine Frau mich heute fragt, wieso hast du das gemacht? Ich habe mir gesagt, weil das, was ich am meisten vermisst habe, waren so Sachen wie Frühstück oder ein gepflegtes Lebensumfeld sozusagen, was in Amerika ganz schnell abhanden kommt. Und das waren so Eindrücke, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht missen, außerdem auch was meine Familie und Brüder und so weiter angeht. Man merkte dann, wenn ich jetzt da bleibe, dann ändert sich das auf Dauer, weil dann hat man nicht mehr die Zeit, regelmäßig zurückzufahren. Als Student hat man immer viel Zeit und kann sowas machen. Man hat wenig Geld. Man muss mal gucken, wie der Flieger da hinkommt. Aber die Zeit findest du auf jeden Fall. Und wenn du dort in den Beruf einsteigst, dann wird es schwierig, den Weg zurück zu finden. Und habe dann das große Glück gehabt, dass Springer in London eine Dependance aufgemacht hat. Und da habe ich angeheuert. Also ich bin sozusagen so auf Raten über den Teich wieder zurückgegangen.
Ärztestation.
Und habe dann von da aus eigentlich immer versucht, auch im Beruf einen Weg zu finden, als Kaufmann, deswegen hast du das vorhin schon ganz, ganz gut angesprochen, Sachen möglich zu machen. Einer der Schritte neben dem Beruf war ja dann auch, die Hamburg Media School zu gründen.
Oh wow, warst du dabei? Ja,
krass. Ja, das fing sozusagen neben meinem Büro an, also die ersten... Das erste Projektoffice war bei uns und dann war ich ja von Anfang an im Aufsichtsrat oder Gründungsaufsichtsrat. Und eine der Beweggründe dort war, Kreative und Manager unter einem Dach auszubilden. Weil das, was ich festgestellt habe, was das ein großes Problem in diesen Branchen ist, wenn die nicht zusammen kommunizieren können, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Der Kaufmann, der nicht weiß, absolut, wann er den Kreativen beleidigt und wann er ihn auch mal in die Richtung schubsen kann, die er gehen muss, tritt in jedes Fettnäpfchen, und umgekehrt der Kreative, der letztendlich auch die Sensibilitäten eines Kaufmanns vielleicht ignoriert, das ist mehr ein Sprachproblem. Und die Sprachprobleme kriegst du am besten weg, wenn die Leute ein soziales Leben oder ein soziales Umfeld miteinander haben. Und das war so einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir das Schulkonzept, sage ich mal, oder Universitätskonzept so aufgesetzt haben. Das hat sich auch sehr bewährt. So, und
spannend.
Und dann war ich eben lange in Großunternehmen. Und ich sag mal, der Wechsel zu Studio Hamburg, da hatte ich lange die beste von zwei Welten, also das Leben eines privaten Unternehmens, was aber eine unkaputtbare Mutter hat. Das ist natürlich schon ein Luxus, den ich heute mir manchmal wieder gewünscht hätte. Mm. Und hatte mit Dominik, mit dem ich damals oder seitdem eng befreundet war, immer vor, dass wir mal gemeinsam was zusammen aufmachen. Und das ist ja dann vor 7 Jahren, also 2017, dann letztendlich entstanden. So, und da sind wir heute.
Ihr seid ja gleich furios gestartet, ne? Also vielleicht führst du uns nochmal so ein bisschen in die Zeit zurück und erzählst mal ein bisschen die Entwicklung der Company, bevor wir so in die Inhalte gehen, weil wir haben ja gerade einen wahnsinnigen Veränderungsdruck in der Branche, da wollen wir möglichst viel Zeit drauf verwenden, aber vielleicht erzählst du mal die Company-Story.
Letztendlich hatte ich mal damals bei Nordpol schon engagiert und hatte Dominik herangeholt, der... Muss es nochmal eben rekapitulieren, der beim Stern ausgeschieden war, weil wir uns mit dem Thema Mercedes auseinandergesetzt haben. Da ging es am Rande um Content Marketing. Und dann hat Mercedes aber ja diese ganze Konstellation mit Anthony gegründet. Und Dominik selber, der einen guten Draht zu Mercedes hatte und zu dem Thema Content Marketing auch eine sehr klare eigene Meinung hatte, wie sich das entwickeln wird im Zuge der redaktionellen Gesellschaft, hat dann den Dialog nicht abreißen lassen. Und da haben wir länger dann mit Mercedes gemeinsam drüber nachgedacht, wie entwickelt sich diese Welt und wäre es nicht im redaktionellen Bereich sinnvoll, etwas Ähnliches aufzusetzen, sprich eine Agentur, die mit ihnen dieses Feld neu beschritt und neu beschreitet. Und das haben wir dann gemacht. Und da war der Startschuss eben die Kundenmagazine, also sehr oldschool Print, aber genau das gleiche Thema dann auch in die digitale Welt zu ziehen.
Es ist ja so, dass es auch schon 2016, 2017 jede Menge Unternehmen gab, die sich der Content-Produktion verschrieben haben. Und was war denn euer Anspruch, anders zu machen? Oder was habt ihr anders gedacht?
Ja, ich glaube, also das ist wirklich spannend, sich zu überlegen, wie das zusammenhängt, weil in der gleichen Zeit die Content-Produktion für Performance-Marketing quasi explodiert ist und das alles nach, ich sag mal, Effizienzpunkten immer unter dem Gedanken entstanden ist, möglichst viele Assets zu produzieren, die von allen gleichzeitig genutzt werden können. Beschreib's mal jetzt so, was natürlich eine Logik hat aus kaufmännischer Sicht, wunderbar, man fasst das nur einmal an und dann kriegen ganz viele Kanäle ihre Contents. Und dem Ganzen fehlt das, was eigentlich Content attraktiv macht, dass man ihn sich anschauen will, nämlich der Fokus zunächst mal eine Geschichte zu erzählen, die irgendjemanden interessiert. Und wir haben bei uns, als wir gegründet haben, faktisch keine oder fast keine Agenturleute gehabt, also keine Marketing-Mitarbeiter, sondern alles Redakteure oder Leute, die aus klassischen Medienhäusern kamen. Und wir haben gesagt, das Ziel muss es sein, Marken beizubringen, auch ihre Marketingaktivitäten aufzubauen wie ein Medienunternehmen. Nämlich mit dem Fokus auf gesehen oder gelesen oder gehört wollen zu werden. Und ich glaube, das, was wir heute sehen, also jetzt 7, 8 Jahre später, dass Content-Programme, Podcast-Programme und diese Themen-Content-Hubs entstehen und wirklich ein redaktionelles Abbild der Marke werden, das waren so die Vorboten, die damals waren. Und das, was heute wiederum, was ich sehr interessant finde und ehrlich gesagt auch selber noch keine Antwort weiß, aber viel drüber nachdenke, ist, dass dieses ganze Thema Performance-Marketing durch künstliche Intelligenz und die Art, wie wir jetzt mit ChatGPT reden und suchen, letztendlich ein schweres Schicksal momentan erfährt oder erfahren wird. Die Frage aber, wie Marken durchdringen und wie die möglicherweise weiter in diesem Dialog drin sein werden, gar nicht beantwortet ist, weil auch noch keiner eine technische Antwort darauf hat.
Lass uns doch mal so ein aktuelles Ding wie den Quote von Mark Zuckerberg neulich nutzen. So, ihr gebt uns euer Geld und wir machen alles für euch. Und ich bin ja noch härter als Dirk. Dirk hat ja immer diesen technischen Background gehabt, bin ich ja durch das Thema klassische Markenführung, Markenentwicklung sozialisiert worden und bei mir haben sich natürlich die Fußnägel hochgerollt. Was glaubst du, werden wir diese Vollautomatisierung in alle Richtungen sehen? Wird es diese große Idee, diesen Lagerfeuerfilm, den sich dann viele gerne, was weiß ich, vor dem Super Bowl angucken, wird es den gar nicht mehr geben? Die Idee, die eben mehrere Menschen erreicht, wird jeder seinen eigenen TV-Spot ausgespielt kriegen? Was glaubst du?
Ich glaube, das sind zwei Fragen. Das Szenario, was Zuckerberg da malt, das gab es ja vor 8 oder 10 Jahren auch schon, dass man gedacht hat, eigentlich gehe ich nur noch zu der Suchmaschine und die steuert das so, wie es optimal gemacht werden muss. Und da haben alle gesagt, jetzt werden die Mediaagenturen verschwinden und die braucht keiner mehr. Das geht alles direkt und wird performancemäßig gemacht. Und komischerweise gibt es die weiter noch und zwar auch relativ groß. Und dann kamen Media-Monks, die gesagt haben, wir machen das jetzt alles, und zwar im Zusammenspiel mit den Agenturen und liefern das so automatisiert aus, hat auch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, das, was bei dem Zuckerberg-Szenario Aussicht auf Erfolg hat, das für Produktkommunikation, da glaube ich, wird sich das genauso durchsetzen. Und da wird die Agentur als Mittelsmann auch rausgenommen. Und das Zusammenspiel wird da meines Erachtens stark zwischen Mediaagentur und den Plattformen laufen. Und wer dann letztendlich sozusagen den Content anfasst und unterstellt, ob es die Facebook ist oder die Mediaagentur davor, aber die Agentur wird nicht mehr so eine entscheidende Rolle spielen. Mhm. Die Frage aber, wie eine Marke trotzdem noch relevant ist, damit, wenn mir meine 7 Produktvorschläge bei ChatGPT oder Facebook gezeigt werden, ich einordnen kann, ob die Miele-Waschmaschine die bessere ist als die Bauknecht oder wer auch immer mir da gezeigt wird oder Smack. Da spielt, also da wird es meines Erachtens eine Renaissance von Brand Storytelling und Markenführung geben, wo man sehr genau überlegen muss, was ist da der richtige, die richtige Plattform, über die das funktioniert. Ob das der Super Bowl-Spot ist, da bin ich zurückhaltend. Das Thema Live wird weiter eine Riesenrolle spielen und als einziges in der Lage sein, viele oder große Reichweiten zu schaffen. Von daher wird es dort immer diese Plattform geben, die bespielt wird. Aber ich glaube, Marken werden selber die Experience für ihre Kunden viel holistischer und integrierter angehen, als das
ich glaube,
heute noch der Fall ist.
Man muss den Super Bowl-Spot, glaube ich, auch mal wieder zur Seite packen, weil der war schon immer, das ist so, wenn man vergleicht und sagt, jedes Unternehmen muss so groß werden wie ein Tesla oder wie ein Google oder Alphabet. Das sind halt eben eine Handvoll Unternehmen, die sich leisten können, während einer Super Bowl-Übertragung TV-Spot auszuspielen.
Ja, setz Tagesschau. Nimm Tagesschau. Nimm die Tagesschau, wo ganz Deutschland sitzt. Ja, ja. Immer noch davor. Der letzte Spot vor der Tagesschau. Also die Frage ist,
aber wird es nicht mehr ganz Deutschland davor, Michael?
Und nein, ich glaube, aber es sitzen immer noch 8 Millionen davor oder 5 oder 6. Ja. Die Frage ist halt, ist es alles vollautomatisiert? Gibt es noch diese Kommunikationsstücke? Und das, ich habe nicht gesagt, das ist nur ein TV-Spot, das ist ein Beispiel. Das kann auch ein Event sein. Das kann, ne? Also wird es noch eine OMR geben? Wird es noch, also was ich so von den Tech-Milliardären lese und lerne, ist ja, dass die quasi nur noch hyperindividualisierte Kommunikation so quasi sehen. Und meine Frage ist, gibt es den Hollywood-Spielfilm noch? Gibt es noch diese Pieces, wo Leute drüber reden, Stücke, die nicht individualisiert für eine Person sind, sondern die für ein Millionenpublikum gemacht sind? Wenn das nicht so ist, dann können wir sagen, okay, tschüss, dann brauchen wir keine Agenturen mehr.
Also ich glaube, das wird es immer noch geben, weil Menschen wollen mit vielen anderen Menschen zusammen das gleiche Erlebnis haben. Die Frage ist, ob dieses gleiche Erlebnis, also das ist zum Beispiel ein Thema, was mich bei Social Media immer fast von Rätsel stellt. Du hast ja überhaupt keine Transparenz mehr, wer guckt sich das mit an in einer ähnlichen Form, also bei wem spielt der Algorithmus das aus. Wir haben zwar alle eine Vermutung, bei den Rechtsextremisten sieht das so aus, bei dem Mainstream sieht es so aus und bei den Fans von dem und dem Popstar sieht es so aus. Wir sehen es aber nicht. Und das liegt daran, dass die Plattformen bisher ihre Schnittstellen nicht offenlegen und ich mir quasi kein Programm selber zusammenstellen kann. Das ist etwas, was meines Erachtens noch, also das ist noch Teil dieser Wildwestzeit, die wir da gerade erleben. Das wird irgendwann kommen. Und das wird ja auch teilweise schon nachgebaut, soweit es geht. Aber dann kann ich mir meinen eigenen Stream zusammenbauen. Also mich nervt, ich benutze ehrlicherweise, also jetzt mal losgelöst von beruflich, Social Media fast gar nicht mehr, weil einfach die Sachen, die ich mir da angucken will, ich gar nicht so richtig steuern kann. Ich muss mal anfangen, also wenn ich mal die eine Woche das eine angeguckt habe, dann werde ich zugespammt mit
irgendwas. Rabbit Hole, ja.
Genau, und das möchte ich nicht, sondern ich möchte eher sagen, ich stelle mir das zusammen. Dann komme ich aus einer Generation, die vielleicht auch noch ein bisschen anders Medien konsumiert. Aber ich glaube, die Frage, die Schnittstellen zu öffnen und viel, viel mehr dem User in die Hand zu geben, wie er das nutzen kann, das werden wir irgendwann sehen. Oder es wird irgendeinen Wettbewerber geben, der genau das aufliefert. Und tatsächlich ist ja, also so ist zumindest meine Wahrnehmung jetzt der letzten Monate im Nutzen von AI, wo das ja jetzt anfängt, richtig Spaß zu machen, das geht ja genau diesen Weg. Dort kann ich so schön und interessant meine Fragen stellen und die Sachen ausgespielt kriegen, dass ich mir ganz viel Zeit auf dem Weg sparen kann. Also von daher, ich glaube, es wird diese gemeinsamen Lagerfeuer weitergeben. Die Art, wie sie zu mir kommen, wie sie ausgespielt werden, wie auch diejenigen, die sie herstellen, damit umgehen, also sei es Unterhaltungsunternehmen oder sei es Markenunternehmen, da wird sich noch vieles ändern. Ich finde eins zum Beispiel wahnsinnig spannend, wenn man überlegt, welche Firmen sind gut da drin, diese Technologiewechsel zu begleiten, dann sind es tatsächlich die großen Unterhaltungskonzerne, also allen voran Disney, die das über, Dirk, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, die das über jetzt fast 100 Jahre geschafft haben, jeden Wechsel immer mitzumachen und wieder neu zu bespielen. Und eins der interessantesten Schritte, die jetzt gerade gemacht haben, ist der Erwerb oder der Einstieg in die Formel 1, wo jeder sagen würde, eigentlich ein Sponsoring-Thema oder ein Sport-Event, wo so die herrschende Meinung eher ist, ist doch eigentlich total oldschool. Und, nee, und ich glaube, die erkennen da drin etwas, wie sie es bespielen können, wie es bisher nicht gemacht wurde. Und das finde ich hochinteressant.
Ich glaube, dass die, man muss das immer auch ein bisschen mal wieder auftrennen. Also das eine ist das Thema Performance-Marketing und die heutigen technologischen Möglichkeiten, dort automatisiert Contents auszuspielen. Und ich glaube, im Performance ist das auch durchaus angebracht. Da reden wir aber auch über andere Inhalte, ne? Die sind dann halt eben auch rein Performance angepasst. Da geht es darum, halt eben hyperfragmentierte Zielgruppen zu erreichen in einem bestimmten Punkt des Funnels. Das andere ist das, wo ich auch euch bei der Gründung ganz aufmerksam beobachtet habe, nämlich diese Idee, ihr kommt mit Redakteuren in eine Branche rein, wo es ja vorher Werbetexter gab. Und wie kommt das denn so zusammen? Weil das ist für mich die Welt, wo wir über Brand Experience reden, und zwar nicht irgendwo unten im Funnel, sondern ganz weit oben in einer Markenwahrnehmung. Was bietet mir ein Unternehmen? Und da finde ich ja, das ist auch wahnsinnig spannend zu sehen, wie breit das geworden ist. Da haben wir zwar auch wieder eine Hyperfragmentierung, nämlich der Kanäle, weil du sagtest eben selber Podcast und natürlich auch zum Beispiel eine OMR, ne, auch solche Events in allen Formen, dort präsent zu sein, die richtigen Botschaften zu vermitteln. Als ihr das vor, ich sag jetzt mal knapp 10 Jahren gemacht habt, ist das dann, war der Markt dann auch schon so weit? Wurde es verstanden? Weil ich fand den Weg damals schon revolutionär, über Redaktionen zu kommen.
Also ich glaube, im Headquarter wurde es verstanden. Du hast natürlich immer, also insbesondere bei Automobilindustrie, ich sag mal, den Gap zwischen Headquarter und den Landesgesellschaften, wo es dann vertrieblich getrieben ist und vieles, was sich das Headquarter über Marke ausdenkt, da so die ein oder andere Hürde zu überspringen hat. Was uns total geholfen hat, und das fand ich ehrlich gesagt, haben wir das so erst so nach 18 Monaten festgestellt, was das für ein Erfolgsfaktor war, diese Kundenmagazine, die ja eigentlich für den Kunden gedacht sind, haben ja eine enorme Relevanz innerhalb eines Konzerns. Nämlich, wer wird da porträtiert und wer darf seine neuen Produkte dort oder Innovationen darstellen und wer wird gezeigt und wer ist en vogue sozusagen innerhalb des Unternehmens. Und das führt dazu, dass es viel leichter für uns war, Informationen und auch spannende Themen zu recherchieren, als das vielleicht für eine reine Agentur gewesen wäre. Und diese Sachen dann zu nutzen in Kampagnen oder in Content-Marketing-Aktivitäten, das hat wahnsinnig gut funktioniert. Und das eins dieser Beispiele, was daraus ja entstanden ist, ist dieser schöne Film mit My Father's Dream, den wir zu einem Vatertag gemacht haben, wo ein blinder Automechaniker von seinem Sohn geschenkt bekommen hat, mit so einem AMG über den Salzsee zu rasen und das erste Mal Auto zu fahren. Das war eine Geschichte, die ist im Magazin entstanden, weil wir diesen blinden Mechaniker porträtiert haben, dem man uns aus dem amerikanischen Markt gezeigt hat. Und diese Sachen zu finden und dann aufzuarbeiten, das ist etwas, das Briefing würdest du gar nicht kriegen, weil da gar keiner briefen kann.
Aber da, pass auf, da würde ich gerne einmal reinhaken. Das ist hat schon Konstantin Jacobi gemacht im Pitch um Mercedes 1980, ist er unter den Mercedes gekrabbelt und hat sich eine Woche in der Werkstatt rumgetrieben und hat da die Geschichte mitgekriegt, dass das meistgebrauchte Ersatzteil der Mercedes-Stern ist. Da kann ich jetzt hart sagen, da brauche ich keine Redakteure. Ein interessierter Texter in der Agentur arbeitet genauso. Die Frage ist, was hat der Redakteur, was der Werbetexter nicht hat? Und nochmal, und müssen nicht beide wahnsinnig Angst haben vor der KI?
Also, erste Frage dazu jetzt, das kann ich an dem Beispiel stark festmachen. Dieser Film, als wir den in der ersten Schnittvariante gekriegt haben, wo er sozusagen im normalen Agenturprozess dann gehandelt wurde, war er blank geputzt und dann funktioniert der nicht. Dass wir diesen blinden Mann wirklich mit, wie wir ihn gefilmt und gezeigt und dann gezeigt haben aus dem Schnittmaterial, wo du Sachen zeigst, die einfach hässlich sind und unangenehm oder erstmal off-turning. Das war eine redaktionelle Arbeit wie ein Dokumentarfilm. Die haben wir da auch durchdrücken müssen. Ich glaube, das ist etwas, was in der Umsetzung schon ein Unterschied ist, weil obwohl dass das gleiche Filmhandwerk ist und das gleiche Arbeiten ist journalistisches Arbeiten hat einen anderen Fokus als das der Agentur. Und ich glaube, das haben wir an den Stellen total gemerkt, wo das auch, was auch schwierig ist. Also weil du hast natürlich nicht immer den Fokus darauf, das bei jedem Projekt nachzuhalten, weil du das manchmal erst zu spät merkst, dass da wieder sozusagen mit verschiedenen Sprachen gesprochen wird. Und das ist ein Thema, was wir da in dem Umfeld sehr stark gelernt haben. Und was man auch wo man auch den Kunden zu braucht, der es dann sich traut, das zu machen. Braucht man oder müssen die jetzt alle Angst haben vor KI? Da habe ich zwei Sachen, die ich spannend finde. Ich habe mich neulich mit einem früheren Kollegen von uns, ein junger Mitarbeiter, der sich selbstständig gemacht hat in diesem Feld mit KI-Produktion und da einfach sagte, das ist jetzt meine Zeit, ich muss Gas geben. Und das haben wir uns mal sehr lange zusammengesessen und gesagt, wo sind denn die Probleme bei den Projekten, die du jetzt momentan on spec machst für die Kunden? Und da sind natürlich schnell diese Themen, die hochkommen, die auch noch nicht gelöst sind. Der rechtliche Framework, wenn es ein großer Kunde ist, dass man sagt, wer haftet denn dafür, wenn die Rechte nicht sauber eingeholt sind und sowas. Das sind ja alles Sachen, die, also wo klar kann der Film gut aussehen und schnell und günstig gemacht sein, wenn es eine Weltmarke ist, die dann aber irgendeiner muss unterschreiben, dass das sauber ist, dann wird es sehr kompliziert. Und das sind Sachen, da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Zeitabläufe, bis die Sachen gelöst sind, enorm lange und anstrengend sind und dauern. Die technischen Fragen, die noch laufen, also dass der Login nicht funktioniert und so weiter. Ich glaube, das sind Sachen, die werden wir in 6 Monaten, 10 Monaten gelöst haben. Dann funktioniert das tatsächlich einwandfrei. Und dann gibt es aber das Problem, was ich zumindest auch bei uns, wir haben ja noch ein Verlagsgeschäft in den Redaktionen schon spüre, das wirkliche Vertrauen, dass das genauso gut ist und das genauso gut kann, haben die alten Recken nicht. Also du hast so eine Grundhaltung, ja, das können wir mal ausprobieren und so weiter, aber irgendwie glauben sie dann doch, dass es besser geht, wenn ich's noch den manuellen Handschliff gebe. Und da, glaube ich, werden wir überrannt werden von der Wahrheit. Ich glaube, dass das schon funktioniert. Also ich glaube, dass die Seniorität und die Erfahrung wird nur noch dazu dienen, dem Auftraggeber die Qualitätskontrolle zu unterschreiben. Also ich sage, es ist sozusagen zu manifestieren, das System, wenn es gut geführt ist und gut gesteuert wird mit den Prompts, kann das.
Nun spielen wir ja alle in der gleichen Branche im Endeffekt oder in der gleichen Industrie zumindest. Und Einkaufsabteilungen kommen natürlich immer mehr mit der Forderung, eine Produktionseffizienz durch den Einsatz von KI zu erzielen. Ich teile deine Auffassung, dass man noch nicht endgültig umsetzen kann, weil im Zweifelsfall kommt Legal dazwischen. Nur in welchen Teilen setzt ihr schon KI ein? Und wenn nicht, wie siehst du dann noch Möglichkeiten, wie Produktionseffizienzen überhaupt noch erreicht werden können, wenn wir ja eigentlich im Umkehrschluss immer mehr Contents für unterschiedliche Kanäle und unterschiedliche Zielgruppen?
Ja, also ich sag mal, so wie wir es einsetzen, oder da, wo wir es einsetzen, ist, dass wir die Templates schaffen und dann mit der KI tatsächlich wahnsinnig günstig produzieren, diese Templates zu füllen. Und genauso in Vorbereitung von Produktion, Storyboards und so weiter. Das ist auch wahnsinnig schnell umgesetzt worden, dass es in die Organisation geht.
Also das ist dann aber eher so diese Marketing Automation, ne? Also die weniger KI, das ist, glaube ich, dann mehr wirklich, man hat etwas vorbereitet, Templates werden befüllt oder werden dann auch die Inhalte schon?
Nee, KI die Inhalte werden dann, also dann die Templates sind so slim, dass die mit KI-Inhalten befüllt werden können. Das funktioniert schon, das läuft schon.
Magst du nochmal für die Hörer und Hörerinnen nochmal ganz kurz, was bedeutet die Templates wofür? Für die einzelnen Werbemittel?
Für Filme beispielsweise.
Pieces, für Filme, Mhm. Für Contents jeder Art, könnten auch Social Postern und so weiter. Ne?
Ja, genau. Das da funktioniert das schon und läuft auch schon. Was ich glaube oder wo wir hinkommen werden, das ist eine Sache, über die denken wir momentan viel nach, haben wir es noch nicht umgesetzt. Ich glaube, dass sich die Agenturen sehr stark überlegen müssen, wie ihr Abrechnungsmodell verändert wird. Weil diese pauschale Forderung einer Einkaufsabteilung, die sagt, früher hat das 800 Euro pro Asset gekostet, jetzt darf es nur 200 kosten, weil du machst das mit KI, stört bei den Agenturen ein Verrechnungssystem, was bisher quasi Usus war, dass ich über Contents die Beratungsleistung querfinanziert habe, weil ich mich, um dieses 800-Euro-Asset abzuliefern, 12-mal mit dem Kunden treffen musste, weil er gesagt hat, ich will das doch noch geändert haben oder muss, was aber nicht bezahlt und was auch keine Einkaufsabteilung reinschreibt. So, wenn dem so ist, dann müssen wir zu einer totalen Transparenz mit den Kunden kommen, dass wir sagen, die Seniorität und die Leute, die sich mit dir treffen, um diese Sachen physisch zu besprechen oder per Video, das muss abgerechnet werden, wie bei der Rechtsanwaltskanzlei, meinethalb im Minutentakt und halt sauber, das war von 17:30 bis 17:37. Und das andere, wenn es mit KI erstellt wird, dann muss es eben auch transparent als quasi völlig kostenfrei oder mehr oder weniger nur das Promptschreiben und die Auslieferung bewertet werden. Und ich glaube, diese Frage, wie werden diese Themen ausgehandelt, da stehen wir ganz am Anfang. Aber das ist etwas, wo ich ehrlich gesagt sehr stark hin möchte. Ich möchte, dass diese ewig langen Abstimmungsrunden, vorbereitenden Runden, dass diese Zeit bezahlt wird, weil das führt auch zu viel Frust immer in Agenturen, dass diese Sachen nicht bezahlt werden und man dann erst in dem Moment, wo man dann den großen Topf der Erstellung quasi bekommt, das wieder reinholt. Und das ist natürlich für die Kunden genauso frustrierend, weil sie wissen, dass in der Erstellung heute nicht mehr so viel Zeit drauf verwendet wird. Und ich glaube, da werden wir einen Shift sehen, von dem ich gespannt bin, wer als Erster dort sozusagen das wirklich zum Branchenmaster machen wird.
Ich finde das super spannend. Ich würde es nur ergänzen wollen. Ich glaube, du brauchst noch einen Teil, der die nicht unerhebliche Investition in KI noch mal wieder refinanziert, weil eigentlich hast du gerade sehr, sehr viel investiert, um dann mit der neuen Technologie, die wieder kommen wird, das nächste Invest zu haben und so weiter. Das muss irgendwo noch mit eingepackt werden, ansonsten finde ich es genau richtig. Eine Frage, die ich nur an dich da hätte, weil du kennst das natürlich auch. Wie glaubst du, können Agenturen oder auch Dienstleister im Ganze dabei denn die Einkaufsabteilung überzeugen, dass die dann auch entsprechend ausschreiben, weil das könnte nachher wieder ein Problem werden, glaube ich. Oder?
Ja. Da siehst du mich sprachlos.
Ja.
Nein,
du musst ja nicht alle Fragen beantworten, aber ich glaube, die Frage muss man stellen, nicht? Ja. Weil ich glaube, solange Volkswagen, Bayer, wer auch immer, Stunden anfragt, Tagessätze anfragt und
ja, vor allem, also da kommt noch hinzu, Tagessätze anfragt, wo sie gewohnt sind, dass die bei Agenturen über ein bestimmtes Level nicht hinausgehen.
Exakt.
Wenn du aber sagst, du bezahlst Seniorität und die gleiche Einkaufsabteilung ist bereit, einem Top-Anwalt 800 Euro die Stunde zu zahlen, dann muss sie einem Senioren-Top-Agenturmenschen auch Stundensätze in solchen Regionen, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es amerikanische Stundensätze sind, aber sie muss anfangen, damit zu arbeiten, dass das bei Agenturen auch möglich ist. Aber dann natürlich nicht im Tagessatz, sondern im 15-Minuten-Rhythmus. Und das ist etwas, was ein neues Zusammenspiel erfordern wird. Wo interessanterweise, wo das bei Einkaufsabteilungen auch akzeptiert wird, ist bei dem ganzen Thema Krisen-PR. In dem Moment, wo ich die Brunswicks und Edelmanns buchen muss, Agenturen, bin ich bereit, auf solche Tagessätze zu gehen, weil es dort sozusagen ein Vorstandsbudget ist, um Themen abzufedern, die sonst viel größere Ausmaße haben. Und da wird das Handwerk auf einmal ordentlich bezahlt.
Ich hätte dazu noch eine Frage, weil das natürlich auch Themen sind, die Agenturen. Natürlich werden sich noch weitere Angebote so schwer verändern? Ein Abrechnungsmodell, was du gesagt hast, ist ja schon sehr, schon ein spektakulär anderes, aber auch die Angebote, also andersrum gefragt, müssen Agenturen lernen, einfach loszulassen, ist einfach
wieder der Frage habe ich, glaube ich, noch nicht ganz verstanden.
Nochmal. Also müssen Agenturen nicht eigentlich mittlerweile ihr Angebot auch verändern, also vielleicht auch das Thema Produktion abgeben und gar nicht mehr in eigenen Händen haben?
Weil klar, also das ist schon eine Frage, wie tief ist die Wertschöpfung, die innerhalb der Agentur vorgehalten wird, weil du hast einen Punkt angesprochen, die Investition in KI, diese Modelle oder auch das, was dort an Programmen dann daraus entwickelt wird, ändern sich ja momentan in einer Geschwindigkeit, dass du das fast gar nicht nachhalten kannst. Und in dem Moment, wo jetzt ein Tool auf einmal entsteht, was das andere komplett ablöst, dann brauchst du eigentlich jemanden, der sich mit dem Tool auskennt. Den wieder selber vorzuhalten, ist vielleicht auch schwierig. Und das ist etwas, wo ja jetzt erste Freelancer-Markets entstehen, wo du quasi genau diese Themen einkaufen kannst, immer entlang der rasanten Entwicklung.
Zeiten von Fragmentierung, Content-Produktion jetzt immer noch Leid oder immer noch Leidenschaft oder schon Leid?
Ich Leidenschaft, wenn es die Zeit gibt, die Geschichte am Anfang intensivst mit dem Kunden zu bespielen. Ich glaube, dass da hinten raus, das ist dann sozusagen die Werkbank, die entstehen muss und wir müssen darauf Acht geben, dass wir sozusagen in dem vorderen Teil arbeiten können. Da macht es Spaß.
Ja, guter Punkt. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ja, finde ich auch.
Ich mag diese Analogie auch mit Anwälten, zu sagen, wir müssen eigentlich unsere Dienstleistung auch so differenziert anbieten, dass wir wie Anwälte oder hochspezialisierte Krisen-PR-Leute bezahlt werden. Finde ich gut.
Darf ich noch eine, also, nee, das ist gar kein, so persönlich ist sie gar nicht. Ich stelle mal eine Frage, muss ja nicht beantworten, aber so die, welche von deinen guten Ideen, die du hattest, haben sich irgendwann mal als schlechte Idee rausgestellt? Max, hast du so einen Fall?
Die meisten.
Aber das ist nicht schlimm. Das war auch bei Mozart so. Mozart hat auch richtig viel Scheiße produziert und nur wir kennen nur die wenig guten Sachen, die er gemacht hat. Alle Leute, die gute Sachen produzieren auch richtig viel Scheiße. Bist in guter Gesellschaft.
Ja, ich mag diese Frage nur insofern gerne, weil ich war mal bei so einer Fuck-Up-Night, ne? Und das ist einfach, ich finde es immer ganz spannend. Also manchmal ist es ein bisschen nervig, weil es geht ja nicht darum zu sagen, ich kann gut mit meinen Fehlern umgehen, sondern aber manchmal hat man ja auch eine ganz lustige Anekdote, deswegen dachte ich, frage mal. Die meisten ist eine sehr schöne Antwort.
Aber es gibt auch diesen Moment, und das ist ehrlicherweise was mir vielleicht die Zeit in Großkonzernen verleidet hat, wenn du irgendwann merkst, es ist so wenig Dynamik, dass man überhaupt keine Idee mehr ausspinnen kann und loslegen kann, auch auf die Gefahr hin, dass man sie vielleicht dann doch irgendwann wieder kassiert und sie nicht gut war. Dann entsteht daraus so ein Mehltau, der einen irgendwann selber erfasst. Und das habe ich ehrlich gesagt im unternehmerischen Umfeld nicht gehabt, sondern da ist eher dann der Punkt, dass man irgendwas. Also ich merke das immer, wenn man zum Ende des Jahres mal so durch seine ganzen Papierstapel und wo man oder Postfächer und so weiter geht und die Sachen wegpackt, die als Old Projects oder Old IDs, und dann stellst du fest, mit welcher Leidenschaft du irgendwelche Sachen angetreten hast, die totale Rohrkrepierer waren. Aber in der Zeit hat's wirklich Spaß gemacht und auch Leute zusammengebracht, mit denen das Spaß macht. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewahren, dass das auch geht.
Stimmt. Ich habe am Wochenende eine Frage gestellt bekommen und die passt da ganz gut zu. Und zwar hat mich ein Freund gefragt, sag mal, Käthe, was lernst du gerade, was du noch nicht gut kannst? Also wofür nimmt man sich vielleicht auch einfach mal Zeit? Also Michael ist jetzt gerade in Chicago, nicht, dass du es nicht gut kannst, du kannst es sehr gut, aber du sitzt gerade in Chicago, weil du bei der Hyrox-Weltmeisterschaft bist. Und das finde ich zum Beispiel irgendwie so immer so Traumerfüllung, finde ich, bei dir. Das finde ich toll. Da wüsste ich, dass du da hart für trainierst und, glaube ich, Dinge machst, um sie noch besser zu können. Aber so Robin, hast du auch so etwas? Aber hast du Zeit noch, etwas zu lernen, wo du sagst, das wollte ich gerne, das mache ich gerade mal?
Also, jetzt, die einfache Antwort wäre nie, die Zeit hat man nie. Aber es ist, also ich habe mich gezwungen, jetzt Anfang des Jahres endlich mal wieder auf so eine Delegationsreise zu gehen, wo ich mit so einer Wirtschaftsdelegation nach Taiwan gefahren bin. Und das war super. Also das fand ich wirklich hochspannend, weil wir dieses Land in 5 Tagen... Jeden Tag haben wir da 3, 4 Unternehmen kennengelernt, von ganz kleinen Produktionsfirmen hin zu den Telekommunikationsriesen, die es dort gibt. Und du kriegst in so einer Druckbetankung auf einmal Zugang zu einem Land, was ich bisher nur aus den Nachrichten kenne und kannte. Und bin einfach sehr beseelt aus dieser Zeit, aus dieser Woche zurückgekommen. Und das ist etwas, was ich früher ganz viel gemacht habe und dann ganz aus den Augen verloren habe, weil Beruf und Familie und alles irgendwie die Zeit eingenommen hat. Also das habe ich mir gesagt, das werde ich sicherlich wieder machen. Und der andere Teil, wo man ganz viele Sachen lernt, die man, zu denen man sich gar nicht aktiv zum Lernen gebracht hätte, ist, wenn die Kinder groß werden. Weil die in dem Moment, wo sie die Eltern nicht mehr als, ich sag mal, natürliche, hierarchische also Bezugspersonen sehen, die sozusagen für einen sorgen, sondern auf Augenhöhe kommen und man ein tolles Verhältnis hat, dann wird es sehr interessant. Weil da lernst du einfach, wie die nächste Generation denkt, tickt, wie sie auch ihre eigenen Entscheidungen treffen, die ja mitunter ganz anders laufen als die, die man selber treffen würde. Und aber das, wenn das reflektiert ist und man das gemeinsam reflektiert, also das finde ich eigentlich das, wo ich am allermeisten immer mitnehme an Lernen. Und dafür die Zeit zu finden, da habe ich sicherlich noch Luft nach oben.
Ich finde, da sagst du was ganz Wichtiges. So eine Delegationsreise, sich mit oder sich einfach hier vor Ort mit Menschen zu unterhalten, mit den eigenen Familien natürlich noch umso mehr, mit Freunden und auch mal Branchen wieder übergreifend mal Diskussionen zu führen, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ne?
Und vielleicht ein Punkt noch, der passt dann sozusagen zum Thema, aber ich also dieses, seitdem ChatGPT draußen ist, die ersten 12 Monate habe ich das fast gar nicht benutzt oder außer für so Kleinkram, wo es irgendwie auch nach 3 Sekunden langweilig wurde. Ich finde, das hat sich meine persönliches Gefühl in den letzten 8 Wochen, 12 Wochen so stark verändert, dass ich das auch nutzen kann, um wirklich neue Sachen zu lernen. Also um Themenfelder, wo ich sage, da habe ich jetzt schlicht nicht die Zeit zu, weil ich kann jetzt nicht 5 Tage mich da einarbeiten. Das machst du in einem 2-Stunden-Slot, hast du auf einmal alles zusammen, was du brauchst, um da ein bisschen erstmal den Kontext einzuordnen und dir dann zu überlegen, gebe ich da mehr Zeit auf. Und das finde ich, also das finde ich ganz irre. Das kannte ich vorher nicht. Und das ging
schöne
ja auch.
Große Hilfe, nicht?
Es eröffnet auch Horizonte. Also dass man wirklich sagen kann, man kann sich in ein Themenfeld einarbeiten, wo man sonst erstmal die richtige Person finden muss, mit der man sprechen muss und die muss auch noch Zeit haben, dass sie mit einem spricht und wann das dann durchgeht. Und das kannst du da ja wirklich schnell und stark loslegen.
Ja, also ich finde, macht es auch. Ich bin aber auch so, dass ich immer wieder zwischendurch Dinge mache, die jemand anders kuratiert hat. Also ein gutes Buch lesen, ein gutes Programm machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade gebucht, fängt am 24. Juni an, AI-Driven Leadership von der Stanford University, so ein 6 Wochen Online-Ding. Mhm. Ich bin wirklich, seit ChatGPT da ist, jeden Tag hardcore dran. Aber habe immer das Gefühl, mal den Kopf wieder hochnehmen und zu gucken, wie sieht jemand anders auf das Thema, das finde ich wichtig. Ne? Und auch das Thema Kinder finde ich auch extrem wichtig. Ich habe das große Glück, 2 Söhne zu haben, die beruflich jetzt auch schon aktiv sind. Der Ältere eben im Bereich Agentic AI, der Jüngere im Bereich digitale Education bei OMR. Also das ist einfach geil, wenn die Kinder dann an den richtigen Themen arbeiten und man dann da mit profitieren kann. Mhm. Ja, Mensch, Robin.
Super spannend. Ich könnte noch ein bisschen weitermachen, weil wir hätten jetzt das Thema Content abgehakt und jetzt hätten wir bei Robin noch so viel Felder, wo wir auch
mit drüber sprechen. Machen wir noch eine Folge.
Wir machen mal eine komplett ohne Content.
Erzähl doch mal vielleicht als abschließende Frage, wo siehst du euer Unternehmen in 10 Jahren? Wie sieht es aus?
10 Jahre,
das ist gut. Also was wir ja schon, also was sich bei uns ändert, ist, dass wir die Industrie in den Fokus nehmen, die wir vorher wenig hatten. Das ist das Thema Gesundheit. Und das Thema Gesundheit ich sage es jetzt mal in dem breiten Ansatz, dass viele der angestammten Player zunehmend lernen müssen, mit Konsumenten direkt in den Austausch zu gehen, wo sie bisher immer über Healthcare Professionals agiert haben. Und diese ganze Industrie ist gerade im Entstehen und da positionieren wir uns und da möchte ich, dass wir zu einem der wirklich starken Player werden. Und das Ganze immer wieder gepaart mit unserem Ansatz, neben der Dienstleistung auch eigene Medienmarken oder ein Portfolio von eigenen Medienmarken zu bauen. So, und von daher soll es dann in 10 Jahren so sein, dass wir hoffentlich eine ganz spannende nächste Generation haben, die das führt und vorantreibt. Ich glaube, das ist immer der andere wichtige Part, dass das, und da sind wir auch schon auf einem sehr guten Weg. Also da haben wir auch schon, ich sage mal, einen gehörigen Schritt nach vorne getan, die nächste Generation in Charge zu bringen.
Sehr gut.
Robin. Dann wünschen wir dir sehr, sehr viel Erfolg und wir hören uns vorher noch, wir machen noch eine, ich freue mich drauf. Vielen Dank für deine Zeit, Robin. Danke.
Dankeschön. Tschüss.